Als ich gestern mit meinem Bruder telefoniert habe, hat er mich gefragt, wo predigst du morgen? Und ich habe ihm gesagt, in Singen. Und dann sagt er, das ist ja bei dir wie zu Hause. Sag ich, ja. Und ich habe ihm angefangen zu erzählen von euch, was mir so gefällt, was ich so mit euch erlebt habe, wie ich viele von euch schon kenne von Jugend an. Und ich erzählte auch von der lieben Schwester, die immer in der lebendigen Gemeinde etwas vorliest. Und ich erzählte ihm das mit großer Begeisterung, weil ich gesagt habe, ich höre immer ganz genau zu. Und ich merke, sie hat sich die ganze Woche Gedanken gemacht, welchen Beitrag sie am Sabbat hat. Und ich warte auf einen Tag, wenn sie begreift, dass sie, wir alle in Jesus Christus Schwestern und Brüder sind und sie uns nicht mehr wie Damen und Herren ansprechen muss. Aber ich liebe es, ich liebe die Geschichten und ich liebe deine Beiträge. Und Gott segnet uns darin. Natürlich leben wir in einer schwierigen Zeit. Aber wenn wir über das hinaussehen, dann sehen wir in allem, was wir erleben, in allem, was wir erleben müssen, auch einen roten Faden. Ich will heute mit euch diesem roten Faden entlang gehen, eigentlich vom ganz Anfang an. Ich werde nicht viele Bibelverse zitieren, ihr werdet sie wörtlich erkennen. Ich möchte mit euch ganz an den Anfang gehen, dort, wo Gottes Traum begonnen hat, mit dir und mit mir. Gott in seiner Dreieinigkeit hat gesagt, lass uns doch etwas machen. Etwas, was wir noch nie gemacht haben. Und dann hat Gott angefangen, eine Welt zu schaffen. Tiere, Bäume, Pflanzen. Er hat die Feste vom Wasser getrennt. Er hat Sterne an den Himmel gesetzt. Den Mond, die Sonne. Und dann dieser große Augenblick. Menschen. Etwas hat mich tiefst berührt. Dass auf diesem roten Faden ganz am Anfang Blut stand. Gott hat, bevor einer von uns gewesen ist, bevor dieser Planet entstanden ist, damit gerechnet, dass der Mensch aus Liebe nicht nachfolgen kann. Der Sohn hatte einen Plan. Und der Sohn hat die erste Zeit mit dem Menschen Auge zu Auge verbracht. Er hat ihm gezeigt, all die wunderbaren Dinge, er hat ihm Aufträge aufgegeben, er hat ihm etwas gegeben, was Freude macht, eine Welt zu gestalten, schöpferisch zu sein. Aber vor allen Dingen hat er, der Schöpfer, Gottes Sohn, unsere Nähe gesucht. Ja, Gott hat, bevor jemand gewesen ist, Leiden auf sich genommen. Er hat gesagt, wir werden ihn nicht, wir werden den Menschen, wenn er fällt, wenn er diese Liebe nicht aufbringt, wenn er sich von uns drängt, wenn er unsere Liebe nicht versteht, wir werden ihn nicht aufgeben. Und so geht dieser rote Faden durch das ganze Buch der Bibel. Prophet und Prophet. Einmal reden sie von Jesu, wie er ganz nah dem Volk Israel ist, wie er mit diesem Volk durch die Wüste zieht. Und wie er am am Tag ihnen Schatten spendet durch seine Gegenwart und in der Nacht ihnen Wärme gibt, als er als Feuersäule seinem Volk erscheint. Er gibt ihnen Wasser, er gibt ihnen Brot. Und immer wieder sehe ich dieses Symbol und diese Nähe von Gott als das Brot und das lebendige Wasser. Und dann auf einmal 400 Jahre nichts. Kein Prophet. Der letzte war Maleachi. Und Maleachi hat eigentlich, wenn ich es im ersten Moment lese, hat Maleachi eine furchtbare Botschaft. Er verurteilt die Machenschaften von Gottes Volk. Und Gott spricht durch den Propheten Maleachi und er sagt, ich hasse eigentlich alle eure Feste, die ihr macht. Und ein so krasses Wort habe ich nie vorher in der Bibel gelesen. Ich habe es nie vorher so verstanden und es hat mich tief geschockt. Da sagt Gott durch den Propheten Maleachi, all die Feste, die ihr feiert, ich möchte den Abfall, ich sage es jetzt noch ein bisschen humaner, Luther war weit stärker in seinem Ausdruck, aber sagt, ich möchte euch eigentlich all diesen Abfall, all dieses Zeug um die Ohren werfen. Alles aus? Alles aus? Nein. Und dann kommt durch diesen Propheten Maleachi die Botschaft, dass Gott nie aufgeben wird. Dass Gott an diesem roten Faden seiner Liebe festhält. 400 Jahre. In dieser Zeit haben sich Menschen in dem Volk Israel gebildet, die haben von den vorhergehenden Propheten ein paar Dinge verstanden. Und sie haben gesagt, wenn Gott schon auf diesen Berg gekommen ist und durch Mose uns die 10 Gebote gegeben hat, dann muss das Heil sein. Die 10 Gebote, dann muss das Heil sein. Und sie haben angefangen, zu diesen Geboten noch einmal 1000 Gebote zu machen, Regeln über Regeln, bis sie innerlich so weit von der Liebe Gottes entfernt haben, dass sie nicht mehr in der Lage waren, weder mit ihrem Herzen noch mit ihrem Verständnis den König, den Erlöser, den verheißenen Messias aus den Propheten anzunehmen. Andere in diesen 400 Jahren, die lebten so dahin. Und sie erwarteten irgendetwas, ohne definieren zu können, was sie eigentlich erwartet. Aber so in der Bibel gibt es so etwas, das immer wieder zum Ausdruck kommt. Gott sagt, ich erhalte mir immer so einen kleinen Rest. Es gibt immer wieder so einen kleinen Rest, doch mehr erwartet als das, was alle zusammen erwarten. Und dann kommt der Messias, angekündigt von diesem Täufer, ein unscheinbarer Wohnungsloser, der durch die Wüste zieht, Heuschrecken isst, und immer wieder verkündet von der Buße, die notwendig ist, wenn der Messias kommt. Und als dann dieser Messias vor ihm stand, und das hat ihm nur der Heilige Geist mitgeteilt, das kann man anders gar nicht erfahren. Und dann merkte er, der, der mich jetzt bittet, dass ich ihn taufe, Er ist der, der verheißen ist. Für den ich predige, für den ich von Ort zu Ort ziehe, wo ich die Gemeinde, die damalige Gemeinde auffordere, sie doch zu bekehren. Er ist der. Und er sagt, nein Jesus, das kann ich nicht. Ich kann dich nicht taufen. Ich bin doch der Sünder. Und wenn, ich wäre nicht einmal würdig genug, die Schuhriemen zu lösen von deinen Sandalen. Und Jesus sagt ihm, tu doch einfach, was ich dir sage. Was für ein Moment. Was für ein Moment. Gottes Sohn lässt sich von Sündern taufen. Warum? Hat er es notwendig? Er war kein Sünder. Aber seht ihr, dieser Moment berührt mich tief in meinem Herzen. Und ich lese es aus den Worten, die der Vater zum Sohn spricht. Zu allen, die umstehend sind und zuhören, das ist der Moment, wo der Vater den Sohn annimmt als das wirkliche, lebendige Opfer. Als das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt auf sich nimmt. Nun war er bereit, deine und meine Schuld auf sich zu nehmen. Und der Vater sagt, er ist es. Mein lieber Sohn, ich habe Wohlgefallen an ihm. Hört auf ihn. Es ist prophetisch für alle Zeiten, zu hören auf Jesus. Und dann zieht er durch das Land und er geht zum Zöllner, sagt, komm, folg mir nach. Er trifft den Petrus, der gerade vom Fischen kommt, der, obwohl er ein Berufsfischer war, auch Niederlagen kannte. Er lässt ihn ein Wunder erleben und dann sagt er, komm Petrus, aus dir mache ich etwas. Ich mache aus dir einen Menschenfischer. All die Jünger, die da mit Jesus gingen, haben angefangen zu erleben, was mit Jesus los ist. Einmal, ich will von denen einen Mal erzählen. Einmal sagt er zu den Jüngern, zu den 12 und noch zu 70 anderen, die auch seine Jünger waren, sagt ihnen, jetzt geht hinaus ins Land. Geht hin und heilt Kranke. Macht Blinde sehend und Lahme gehend. Und da gehen diese Jünger hinaus. Und sie kommen zu Jesus zurück und sie sagen, wow, was wir erlebt haben, genauso, Jesus, wie du es vorausgesagt hast. Ich weiß nicht recht, ob in dieser ganzen Phase, wo die Jünger Jesus kennengelernt haben, ob sie überhaupt verstanden haben, dass das der Messias ist. Also mindestens in ihrer Ansicht scheinen sie nicht ganz gleicher Meinung zu sein von dem, was die Propheten schon lange Zeit vorher vorausgesagt haben. Sie hatten eine Erwartung. Sie brannten für etwas. Sie wollten auch etwas erleben. Das war völlig unterschiedlich. Und Jesus dämpft ihre Erwartungen und er sagt, weißt du, wenn ihr mir nachfolgt, das bedeutet etwas. Das geht nicht halb, das geht nur ganz. Und er fordert sie sogar auf, die Kosten zu überdenken, die Nachfolge bedeutet. Er fordert sie auf und sagt ihnen, überlegt euch genau, denn ich will alles. Im Hinterkopf hatten sie schon ihre Ideen, was alles wäre. Sie von der Last dieser Römer zu befreien, Abrahams Verheißungen wieder aktuell zu machen. Was hat der Abraham verheißen? Ich mache dich zu einem großen Volk, ich gebe dir ein Land. Was war geworden aus dem Land? Was war geworden aus dem großen Volk? Sie waren durch Jahrhunderte hindurch eine geflüchtete Schar von Israeliten. Und sie waren in einem Land, in dem sie nicht mehr Herr waren, sondern wo die Römer geherrscht haben. Das war geworden aus den Verheißungen Gottes. Und das hatten sie erwartet, dass ein Messias, der kommen wird, die Dinge wieder in Ordnung bringt. Und dann, was macht der Jesus? Was macht ihr Herr? Er beruft Sünder, Menschen, die sich am Rande bewegen, Menschen, die nicht zum Kern der Pharisäer gehören, in die Nachfolge. Jesus wollte ihnen zeigen, dass das Reich Gottes andersherum funktioniert, dass man aus Gnade lebt und das Himmelreich nicht verdienen kann. Aber er wollte ihnen auch zeigen, dass diese schwierigste Lektion für Menschen auch eine der wichtigsten ist, nämlich Gnade zu akzeptieren. Ich will gegenwärtig reden. Wie oft sind wir in der genau gleichen Mühle wie das Volk Israel damals? Wir fangen bei Gott an aufzuzählen, dass wir nicht sind wie die Welt, dass wir den Sabbat halten, dass wir, die Dinge sind alle gut und sind notwendig und sie sind eine Herrlichkeit, wenn wir sie verstehen. Wenn wir sie verstehen. Und dann denken wir, ja, ein bisschen muss Gott uns schon noch helfen, so ganz heilig sind wir nicht. Aber Gott sagt eigentlich, ohne mich könnt ihr ja gar nichts machen. Und wenn ihr all die schönen Regeln, die ihr habt, macht aus eurer Überlegung und eurer Kraft, dann kann ich sie nicht akzeptieren. Ich möchte es tun in euch. Ich will das machen. Ich will der Beweggrund von allem sein. Meine Liebe zu euch ist der Beweggrund, dass ihr mir nachfolgt. Und ich will alles. Ich will alles. Ich bin heute ein alter Mann. Ich kann mich erinnern als Jugendlicher, als ich studiert habe, da saß ich manches Mal andächtig vor der Bibel oder im Gebet und sprach mit Jesus. Und ich habe angefangen abzuhaken, welche Nähe ich schon zu ihm habe. Und irgendwann, ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, ging ich am Abend spazieren. Und ich betete und ich hörte. Und ich wünschte mir so sehr, dass jetzt Jesus hier wäre, dass ich so richtig mit ihm reden könnte, dass er mir jetzt Antwort geben würde. Und durch den Heiligen Geist habe ich etwas ganz anderes erfahren. Ich bin inwendig in euch und ich möchte alles. Es war ein langer Weg an diesem Abend. Aber durch die Gnade meines Herrn war das eigentlich der Beginn meines Wegs mit Jesu. Wenn ich zurückblicke, dann erkenne ich das eigentlich, was Gott mit uns will. Er möchte, dass wir als geliebte Kinder Gottes ihm nachfolgen. Petrus, er war überschwänglich in seiner Begeisterung. Und an diesem Abend, an dem Abend, dass Jesus gesagt hat, geht hin, bereitet alle für das Passafest vor. Geht dahin, und er hat prophetisch gesprochen, er hat gesagt, da werdet ihr das finden, dort wird es eine Dachkammer haben, die groß genug ist, für ein Mahl, ein Passamahl zu halten. Und dann gingen sie dahin. Und dann sprach Jesus so schwierige Worte. Er sprach die Worte zum Abendmahl. Er sagt, er nahm das Brot und er dankte dafür und er brach es und sagte, es ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Und er nahm auch den Kelch und er sagte, das ist der Kelch des Neuen Testamentes, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Meine lieben Freunde, liebe Schwestern, liebe Brüder, keiner der Jünger verstand, was er sagte. Was redet er von seinem Blut, vom Brot, vom gebrochenen Leib, vom Ausgegossensein? Und dann sagt Jesus, es war die Nacht, in der er verraten wird. Er sagt, einer von euch wird mich verraten. Petrus ist, der ist wirklich schnell zur Stelle. Und er sagt, ich nicht. Jesus, ich nicht. Ich nicht. Also, ich gehöre so zu dir, dass ich würde sterben für dich. Auf alle Fälle, ich verteidige dich, weil ich so zu dir gehöre. Jesus sagt zu ihm, Petrus, Petrus, nimm doch den Mund nicht so voll. Bevor der Herr kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Nein, sicher nicht. Er hatte doch den Boden unter den Füßen. Petrus war ja derjenige Jünger, der vom Heiligen Geist sagen durfte, auf die Frage, die Jesus gestellt hat, was sagen die Leute, wer ich bin? Und dann kamen so viele Antworten von Propheten, von demjenigen, vom Messias, von einem, der uns von den Römern befreit. Und dann, Petrus, was sagst du, wer ich bin? Und Petrus sagt, du bist des lebendigen Gottes Sohn. Wow. Jesus unterstreicht das und sagt, schau mal, Petrus, rühme dich nicht darüber, was du jetzt gesagt hast. Das kommt nicht von dir. Das hat dir mein Vater im Himmel durch den Heiligen Geist mitgeteilt. Er soll jetzt Jesus verraten? Er soll ein Verräter sein? Was war das für ein Abend, das Passafest? Einmal spricht Jesus vom Blut, das er selbst vergossen hat, wird. Er spricht vom Leib, der gebrochen ist. Er bringt die Symbole des Weins und des Brotes mit ins Spiel. Und wieder sehe ich diesen wunderbaren roten Faden. Durch das ganze Wort Gottes finden wir diese Symbole. Jesus als das Brot. Wir erleben ihn in der Wüste. Jesus als das Manna. Jesus als der Fels, von dem Wasser hinausfließt. Und jetzt ausgegossen und gebrochen. Die Dinge überschlagen sich. Jesus wird gefangen genommen, mitten in der Nacht. Er wird dem Hohen Rat und all den Menschen vorgeführt. Und am Morgen, Petrus saß mit ein paar Leuten, die in Jerusalem waren, am Lagerfeuer. Sie tranken etwas. Und die sie bedient hat, die Frau, die sie bedient hat, sagt, du gehörst doch auch zu diesem Jesus. Der sagt, nein, du musst dich irren, ich kenne den nicht. Und sie sagt, aber wenn ich dir zuhöre, deine Sprache verrät dich, du redest genau wie dieser Jesus. An dieser Stelle wünschte ich mir immer, man würde das von uns sagen. Ich wünschte mir das, dass die Leute sagen würden, wenn wir reden, du redest doch genauso wie Jesus. Wäre das nicht schön? Ich wünsche mir, dass wir alle reden wie Jesus. In dieser liebevollen Hingabe. Dreimal hat er das verleugnet. Dreimal hat er gesagt, nein, ich gehöre nicht zu ihm. Und welches Wunder. Es ist ein Wunder, dass Gott uns schenkt, dass er uns zeigt, wie sehr er uns angenommen hat. Nachher, als Jesus bei ihm vorbeigeführt wird, mit der Dornenkrone, zum Gespött für alle geworden, mit einem Purpurmantel, den man ihm wieder abgenommen hat, damit er ja nicht dreckig wird. Und dann treffen ihnen die Augen von Jesus. Und diese Augen sagen etwas. Barmherzigkeit, Gnade. Petrus, ich liebe dich. Und den Weg, den ich jetzt gehe, den gehe ich auch für dich. Die Jünger waren verstreut, all ihre Hoffnungen waren begraben. Sie haben gedacht, was haben wir erwartet und was ist daraus geworden? Irgendwann am Morgen danach, als sie ein bisschen über diese Tragik hinweggekommen sind, da reden sie miteinander und sagen, was sollen wir jetzt tun? Menschenfischer, das Reich Gottes aufgerichtet vor unseren Augen, nichts. Was sollen wir tun? Und sie sagen, lass uns doch das machen, was wir können, fischen. Und sie entschließen sich, wieder zu fischen. In den alten Trampf des Alltags hineingehen. Ich spüre so eine tiefe Unruhe in mir und ich denke, 3,5 Jahre mit Jesu unterwegs und du willst wieder in den alten Trampf zurückkehren. Das darf doch nicht sein. Und da muss ich in tiefer Demut und Ehrlichkeit sagen, wir sind so. Gott, wir müssen dir bekennen, wir sind so. Wir haben immer wieder solche Erlebnisse mit dir. Wir freuen uns an dem, was wir mit dir erlebt haben. Und kaum ist das Wunder vorbei, gehen wir in den alten Trampf zurück. Und tun, was wir denken, das können wir. Eines der schönsten Geschichten in der Bibel, das Schönste, was ich überhaupt finde, wenn ich davon absehe, dass das Größte der Bibel ist, dass Jesus für mich und für dich gestorben ist. Was ich nicht begreifen kann, weil mein Verstand nicht ausreicht und mein Herz nicht so viel fühlen kann und ich so viel Liebe nicht habe, ich kann es nicht verstehen, ich muss es aus Gnaden annehmen. Aber dann kommt dieser Morgen, wo ist Petrus und die anderen, der Johannes, der Andreas, beim Fischen. Und irgendwann, als sie zurückkommen wieder ans Land, sehen sie ein kleines Feuer. Mehr und mehr sehen sie eine Gestalt. Und irgendwann sagt einer von ihnen, das ist doch Jesus. Und Petrus, ich kann mir vorstellen, wie er die Tage gelitten hat, dass er seinen Herrn verraten hat. Er konnte sich selber das nicht vergeben. Er hat gespürt, dass all seine Frömmigkeit ihn eigentlich im Stich gelassen haben. Und er denkt, ich muss unbedingt zu Jesus, ich muss ihm das erklären. Und er rennt aus dem Boot heraus und er rennt zu Jesus hin, der morgens um 5 Uhr seinen Jüngern das Frühstück macht. Gebratenen Fisch und Brötchen. Der auferstandene Herr, Gott in seiner Dreieinigkeit, macht seinen Jüngern Frühstück. Ich finde nur ein Wort, das ich dem zufügen könnte, rührt uns solche Liebe nicht? Und dann ist Petrus hier vor Jesus und er bringt nichts heraus, weil Jesus vorher ihm eine Frage stellt. Liebst du mich? War es das, was Petrus gewollt hat? Er wollte ja Rechtfertigung. Er wollte doch in diesem Moment wissen, ich habe es nicht so gemeint und das ist jetzt akzeptiert. Aber Jesus redet an der Sache vorbei, so denkt Petrus wenigstens. Und er sagt, ja, ich liebe dich. Und Jesus fragt noch einmal. Nein, er fragt dreimal. Am zweiten Mal sagt er zu Petrus, Petrus, ich mache dich zum Menschenfischer. Nein, nein, das ist die Stunde seiner Berufung. Er sagt zu Petrus, weide meine Schafe. Jetzt wäre es doch alles gut. Und Jesus fragt noch einmal, liebst du mich? Liebst du mich wirklich? Und die einzige Antwort, die wir geben können, wenn uns Gott fragt, liebst du mich? Herr, du weißt alle Dinge. Dann weide meine Lämmer. Ich mache einen großen Sprung. Wir sind ein priesterliches Volk. Wir verstehen uns als die Menschen, die die Botschaft von Jesus Christus in die Welt hinaustragen. Oder sind wir die Menschen, die sagen, Gott wird eines Tages abrechnen und du kannst wählen, wohin du dann gehörst? Sind wir die Menschen, die jeden Tag nichts anderes machen, als noch versuchen, immer noch besser nach Regeln zu leben oder nach dem Geist Gottes? Das, was Gott von uns erwartet, ist viel, viel, viel tiefer. Es muss einen anderen Grund geben, als gerecht zu sein. Es muss den Grund geben, gerechtfertigt zu sein, in dieser Liebe zu leben, in dieser Gnade zu leben. Das meint eigentlich Jesus, wenn er sagt, überschlag doch einmal die Kosten. Was wollt ihr geben für das Reich Gottes? Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Da kommen wir zu einem allmächtigen Gott, der bevor überhaupt die Welt erstanden ist, sich entschlossen hat, dich zu lieben und für dich zu sterben. Und dann gehen wir zu dem allmächtigen Gott, der sein Blut für uns vergossen hat, der der Allerverachtendste geworden ist, und sagen zu ihm: Jesus, ich bemühe mich, nach den Regeln zu leben. Es ist zu schmerzlich. Er will doch deine Liebe. Er will doch nicht so einen blöden, kalten, egoistischen Gehorsam. Er möchte doch, dass sein Heiliger Geist in dir dein Leben verändert, dass du Freude hast, im Herrn zu leben, und dass ich will nur auf den Sabbat kommen. Weißt du, für was der Sabbat Gott gegeben hat? Dass du nach einer Regel lebst, Sonne unter, Sonne rauf. Und dann mache ich das nicht. Nein, Gott wollte in diesem Tag, den er dir geschenkt hat, Gemeinschaft mit dir. Er möchte, dass dein Herz offen ist, voll Anbetung, voll Liebe, voll Träume, dass du an diesem Tag träumst, was Gott alles für dich vorbereitet hat. Und weißt du, wenn du Jesus so nah an dich heranlässt, dann wird dir der Tag nicht mehr schwer fallen, wo du einfach Jesus fragst: Herr, was möchtest du? Und du es von ganzem Herzen willst. Und wo du bekennen musst: Herr Jesus, gar nichts kann ich ohne dich. Nichts. Ich bin nicht glaubwürdig, ich bin nicht ehrlich, ich bin kein Gotteskind, ich bin nicht gehorsam ohne dich. Aber du hast gesagt: Mit der Gnade werde ich in euch leben, nicht aus eigener Kraft. Der Akt dieser völligen Hingabe widerspricht unserem Ego. Unser Ego will das nicht. Wir wollen die Dinge in der Hand haben. Aber Gott sagt: Du musst loslassen. Wir wollen oft ein Leben, ein gläubiges Leben, ein frommes Leben. Aber wir wollen es nicht für die Notwendigkeit, dass Gott nicht nur gegenwärtig ist, sondern dass er allumfassend alles ist, was wir brauchen und was wir haben. Was für ein Bekenntnis des Psalmisten, als er verstanden hat, was in seinem Leben wirklich fehlt, dann kann er bekennen, zu Gott kommen und sagen: Gott, du bist alles, was ich habe, und du bist alles, was ich brauche. Und ein anderes Wort: Wenn ich in deinem Tempel will, für all die Jahre meines Lebens, dann bin ich glücklich. Weißt du, wo der Tempel ist? Wo ist der Tempel? In deinem Herzen, weil in deinem Herzen Gott ist. Also wenn ich zurückkehren kann in mein Herz, wo Gott ist, seine Nähe verspüren kann, seine Gegenwart erleben kann, dann kann ich zu Gott sagen: Gott, du bist alles, was ich brauche, und du bist alles, was ich bin. Es ist das Reich der Gnade. Es war nie notwendiger, Schwestern und Brüder, nie vorher notwendiger, dass unsere Mitmenschen davon erfahren, dass wir im Reich der Gnade leben. Es war nie wichtiger, auf ihn hinzuweisen, der für uns gestorben ist. Auf Jesus. So viele Christen feiern das zwar noch als Fest, aber sie haben eigentlich gar nicht verstanden, dass es so persönlich ist. Jesus hat die Dornenkrone auf sich genommen, für dich ganz persönlich.
Christdorf, die Gasse Dolorosa, nach Gethsemane gelaufen, auf die Schädelstätte, hat sich auf das Kreuz gelegt für dich. Er hat ja gesagt, für den schrecklichsten Augenblick im Leben eines Gottes. Das war für der ganze Himmel, für den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, der schrecklichste Augenblick. Der Vater war in einer Wolke gegenwärtig und die Umstehenden haben nur das Donnern gehört. Verstanden haben sie, was Jesus gesagt hat. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mit deiner Schuld war er getrennt von seinem Vater, der vorher nie einen Augenblick vom Vater getrennt war. In diesem Moment hat die Schuld diesen Graben gemacht. Aber durch die Gnade unseres Herrn und durch sein Leben im Vater hat er, so hat es prophetisch vorausgesagt, ich nehme mein Leben wieder zurück. Ich gebe es für die Bezahlung, für viele, aber ich nehme es wieder zurück. Und am Auferstehungsmorgen, ist es wahr geworden für alle Zeiten, bis Jesus wiederkommt. Deine Schuld ist dir vergeben. Ich wünsche mir so sehr, wir als Gemeinde, die Bibel sagt, wir sind ein priesterliches Volk. Merkt ihr etwas von der Berufung von Petrus, von der Berufung zu uns? Wir sind ja gerne so ein bisschen Menschenfischer, Traktateverteiler oder Seminarzugehörige suchen. Petrus war auch so einer. Da war ja oft ein Zwist. Sollen wir jetzt die Leute auch noch, dass Jesus reden kann, damit sie hören, was der Meister sagt? Aber dann sagt Jesus, eigentlich berufen Petrus, da war er am Morgen beim Frühstück. Jesus sagt, weide meine Schafe, hüte meine Lämmer. Wir sind ein priesterliches Volk. Wir haben diese Berufung. Und es schmerzt mich. In diesen schwierigen Zeiten haben wir so viele Geschwister, die wir nicht mehr sehen. Sie kommen nicht mehr. Und ich höre manches Mal Sachen, die tun mir weh. Ja, ja, die waren nie richtig in der Gemeinde. Aber ich stelle mir eine ganz andere Frage. Hatten wir die Liebe? Hatten wir die Liebe? Die Liebe von Jesus in unserem Herzen? Dass sie wissen, sie sind, egal wie Lämmer oder Schafe, die in der Irre gehen, sie sind bei uns geborgen. Sie haben bei uns einen Platz. Wir sind für sie da. Gott gebe es uns, dass wir gerade aus solchen Zeiten wieder lernen, diese Jünger zu sein, die Jesus will. Dass die Liebe Gottes unser Herz so breit macht, dass wir Platz haben und dass wir die Schafe, die sich in Dornen verstrübt haben, dass wir hingehen, um das eine Schaf zu retten, dass es nicht verloren geht. Das Königreich der Gnade ist ein aktives Reich. Es ist wirklich mächtig. Die Gnade ist dort lebendig. Die Sanftmütigen, die werden das Land erben. Trauernde werden vor Freude jubeln. Die Letzten werden die Ersten sein.
Das ist die ultimative Demonstration der Liebe Gottes. Die ultimative Demonstration der Liebe Gottes. Er hätte sich retten können ohne uns. Er tat es nicht. Und wir sind seine Jünger, wir sind das priesterliche Volk. Gott will alles. Aber dieses alles ist auch die komplette Erfüllung. Es ist die komplette Freude. Es ist das Leben durch den Geist Gottes. Es ist das. Und ich danke dir heute für dein Zeugnis. Du hast genau das ausgesprochen, was Gott will. Er möchte uns in die Arme nehmen. Und er möchte uns so viel Liebe ins Herz geben, dass wir Lust haben, bei ihm zu sein. Gott schenke uns das heute Morgen und er schenke uns das für die Zukunft. Er gebe uns eine Inspiration, wie wir den Geschwistern begegnen, was wir tun können, dass sie nach Hause finden. Ich habe dieses Bild, das ihr hier seht, vorn beim Ausgang. Ihr könnt jeder eins mitnehmen. Es gibt genug. Vielleicht nehmt ihr so ein Bild und schickt es jemandem, den ihr schon lange nicht mehr gesehen habt. Und sprecht von der Gnade Jesu, die immer wieder einen neuen Anfang schenkt.